Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Im HR1 Talk zu Gast ist heute einer der großen vier des deutschen Musikbusiness. Es gibt Grönemeyer, Westernhagen, es gibt Lindenberg und es gibt Maffay. Schönen guten Tag, Peter Maffay.
Hallo.
Herr Maffay, haben Sie die private Handynummer von den anderen, die ich gerade genannt habe?
Ja.
Gibt es da so einen Austausch, dass Sie sich öfter mal anrufen? Wen am häufigsten?
Udo, in Abständen immer wieder. Wir haben ziemlich viele gemeinsame Freunde, das verbindet uns.
50 Jahre im Musikgeschäft, Sie waren aber schon da, als die anderen kamen. Ne, von den Genannten sind Sie derjenige, der am längsten im Geschäft ist.
Das stimmt, ja.
Das neue Album heißt Jetzt kommt die Kür, sollen Sie gesagt haben. Wie war denn das gemeint? Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass bisher Ihre Karriere so als Pflicht empfunden worden ist.
Das war auch ein ziemlich locker dahingesprochener Spruch. Ich meine damit ganz einfach, dass diese Zahl 50 irgendwo dann doch etwas magisch ist. Und ich jetzt einfach das Gefühl habe, dass für die kommende Zeit alle Türen offen stehen für Experimente und Dinge dieser Art. Und in Sachen Musik kann man das sehr gut machen.
Wir spielen jetzt die Single aus dem neuen Album. Morgen heißt das Werk, weil es geht nicht ums Frühstücken oder so.
Nein, absolut nicht.
Worum geht's?
Es geht um einen kleinen Ausschnitt der hässlichen Realitäten, mit denen wir es jeden Tag im Grunde genommen zu tun haben. Themen und Probleme, die uns umgeben und die dringend gelöst werden müssen und die man als Musiker dann auch versucht, in der eigenen Arbeit zu verarbeiten.
Hier kommt Peter Maffay mit Morgen. Herr Maffay, schön, dass Sie bei uns sind.
Freue mich.
HR1, genau meins.
Der HR1 Talk mit Peter Maffay. Sonntagmorgen im Hause Maffay. Gibt es da besondere Rituale, Herr Maffay? Gemeinsames Frühstück mit der Familie?
Ich bin Frühaufsteher, kann diesen Morgenstunden ziemlich viel abgewinnen. Das ist so meine Zeit, wo mir keiner reinquatscht. Und das benutze ich gerne, um ein bisschen Sport zu machen. Ich fahre sehr gern Fahrrad, wenn ich zu Hause bin. Packe ich also meinen Drahtesel raus und dann geht es ein bisschen am See entlang. So beginnt eigentlich mein Tag.
Wenn Sie zu Hause sind, am See entlangfahren, damit meinen Sie wahrscheinlich Tutzing am Starnberger
genau.
See. Sie haben ja noch eine andere Heimat, Pojenza. Über beide Orte werden wir noch reden im Verlauf der Sendung. Herr Maffay, sind Sie eigentlich Optimist oder Pessimist?
Ich halte es mit einem halb vollen Glas.
Wenn Sie sich heute an die Zeit erinnern, als Sie Kronstadt in Rumänien mit Ihren Eltern verlassen haben, haben Sie das Gefühl, Ihren Eltern dann doch im Nachhinein dankbar sein zu müssen,
absolut,
dass sie mit ihnen weggegangen sind damals?
Absolut. Dieser Wegzug aus Rumänien war sicherlich für meine Eltern ein Verlust, weil sie alles, im Grunde genommen alle Freunde und Bekannten zurückgelassen haben. Für mich war das eher ein Abenteuer, ein Aufbruch in eine neue Welt.
Wie war das, als Sie dann im Westen angekommen sind? Können Sie sich an den ersten Tag erinnern im Westen?
Absolut. Wir flogen mit dem Flugzeug aus Bukarest raus am 23. August 1963. Wir flogen nach Köln und von dort nach München, übernachteten bei Freunden, die uns aufgenommen haben. Und am nächsten Morgen bin ich, lange bevor meine Eltern wach waren, habe ich mich runtergeschlichen auf die Straße, weil ich einfach erleben wollte, wie es da zugeht. Und es war ein Erlebnis, weil man sprach auf der Straße Deutsch. Die Leute waren fröhlich, die Farben waren bunt. Es war wirklich eine andere Welt.
Sie haben schon damals das R so gerollt, wie Sie das ja heute auch noch machen. Das ist natürlich auch so ein bisschen, wenn man Sie sprechen hört, Ihr Markenzeichen. Wie ist das damals bei Ihren Mitschülern angekommen?
Ich glaube, dass mein Umfeld sich nicht so viele Gedanken über mein rollendes R gemacht hat, wie später irgendwelche anderen Leute. Aber wenn wir die Phonetik vergleichbarer Situationen, Leute, die aus Böhmen kommen oder eben aus irgendwelchen anderen Ostblockländern, in denen Deutsche gelebt haben, dann wird man schon feststellen, dass sich dort ein Zungenschlag entwickelt hat im Laufe von Jahrhunderten, der ein bisschen einen anderen Klang hatte. Inzwischen habe ich mich schon ein bisschen angeglichen, aber dieses R kriege ich nicht weg. Will ich auch nicht. Das ist einfach
ein Teil. Das ist ein Markenzeichen. Ne? Das ist so etwas, wo man sofort nicht nur jetzt an der Art, wie Sie sprechen, sondern auch dieses rollende R gehört einfach dazu. Sie waren mit Ihrem Vater, wir haben noch einmal dann in Rumänien und haben Kronstadt besucht und haben sozusagen die Orte ihrer Kindheit aufgesucht. Warum haben Sie diese Reise mit ihm gemacht?
Ich habe ihn dann dazu überredet, mit mir runterzugehen, weil mir daran lag, einige Dinge aus meiner Vergangenheit ein bisschen besser zu verstehen. Also er hat dann mitgespielt, widerwillig. Es war eine sehr, sehr emotionale Reise. Das sind auch Erzählungen gewesen im Zusammenhang mit den politischen Wirren, die es damals gab, im Zusammenhang mit mit der Repression, die im Grunde genommen tagtäglich stattgefunden hat, sind sehr viele Leute für Äußerungen, die sie getroffen haben, die gegen das Regime gerichtet waren, verhaftet worden, tagelang verschwunden, manchmal ganz weggeblieben, unerklärlicherweise. Im Rumänien von heute kann man Gott sei Dank seine Meinung äußern, ohne dafür bestraft zu werden. Und das kriegt man von anderen Leuten auch mit und in dieser Art verliefen die Gespräche.
Peter Maffay ist heute mein Gast im HR1 Talk. Peter Maffay ist noch einmal Vater geworden. Ob er seiner Tochter beim Windelnwechseln vorsingt, das frage ich ihn in 5 Minuten. Also Herr Maffay, wie ist das mit den Windeln? Kann Peter Maffay Windeln wechseln und wenn ja, singt er auch dabei?
Ich kann Windeln wechseln, das ist gar nicht kompliziert. Voraussetzung ist, dass das Baby stillhält und meine kleine Tochter tut das. Wir unterhalten uns, während dieser Vorgang abläuft, nonverbal, weil sie noch nichts spricht. Sie fängt jetzt an,
sie könnten aus Tabaluga natürlich was vorsingen. Ne?
Ja, also Musik, das ist eine Sprache, die Babys verstehen. Und darauf reagieren sie auch eindeutig. Und ich brumme da irgendetwas vor mir hin. Ich merke, dass tiefe Stimmen beruhigend wirken und das passiert hin und wieder.
Herr Maffay, wenn Sie ein Konzert geben und die Leute mitsingen, was ist denn das für ein Gefühl, wenn man auf der Bühne steht und 20.000 Leute singen,
es war Sommer? Ein ganz schönes. Ja. Klar. Die singen aber nicht und es war Sommer, sondern die singen, ich war 16 und sie 31.
Das ist wahrscheinlich die Zeile, die die Leute damals am meisten bewegt hat. Ne? Sie sind seit 50 Jahren im Musikbusiness. Tabaluga gibt es seit 1983. Ist der Drache eigentlich auch erwachsen geworden im Verlauf der Zeit?
Wird auch nicht.
Und Sie?
Weil man weiß ja, diese Drachen, die werden nicht so schnell alt.
Ja.
Und das ist auch volle Absicht. Es ging eigentlich immer darum, in diesen ganzen Erzählungen die Kindlichkeit zu bewahren. Als Qualität im Leben. Und deswegen legen wir es gar nicht darauf an, dass er erwachsen wird. Und diejenigen, die mit ihm zu tun haben, auch nicht.
2018 gab es den Kinofilm Tabaluga. Planen Sie schon was Neues mit dem Drachen? Ich meine, jetzt ist erstmal die neue CD, genau. Das neue Album da. Es gibt eine Tour. Aber haben Sie schon im Kopf, wie es mit Tabaluga weitergeht?
Eigentlich nein, außer in Sachen Stiftung, die ja auch sehr viel mit dieser kleinen Figur zu tun hat. Da gibt es ja ganz regelmäßige Abläufe. Wir haben 4 Einrichtungen mit circa 2000 Kindern, die uns jedes Jahr besuchen. Da läuft das Thema Tabaluga eigentlich rauf und runter.
Interessant ist an Ihrer Stiftung, an der Zusammenarbeit mit den anderen Künstlern, wenn es bei Tabaluga auf Tour geht, dass es da nicht nur um Charity geht. Das ist so ein Begriff Charity, wo viele Prominente sich mal engagieren und irgendwie einen Auftritt machen und Geld sammeln, was auch okay ist. Absolut. Aber bei Ihnen ist es ja etwas, was wirklich auf Dauer angelegt ist.
Seit 20 Jahren, ja. Wir haben irgendwann mal Bekanntschaft gehabt mit einem sehr interessanten Mann. Inzwischen sind wir gut befreundet, Dr. Jürgen Herlin, und der leitet eine Einrichtung in Tutzing für traumatisierte Kinder und hat uns eigentlich mit diesem Bacillus infiziert und hat gesagt, wenn ihr Musik als Plattform benutzt zur Vernetzung, Synergien schafft zugunsten der Kinder, dann ist das eine sehr schöne Zielsetzung. Und das haben wir dann irgendwann mal angefangen und sind mit immer größer werdender Leidenschaft, da haben wir uns da reingeschraubt. Und im Grunde genommen ist diese Tätigkeit, die übergreifende, das, was wir jetzt machen, das bisschen Rock'n'Roll drunter und die Konzerte und so weiter, das ist ein Teil dieser gesamten Arbeit, die eigentlich unter dem Dach von Tabaluga stattfindet.
Es gibt Projekte in Tutzing, es gibt Projekte in Spanien, Pojenza,
in Rumänien.
Ja. Haben Sie eigentlich auch persönlich Kontakt zu Kindern, die dann dort
natürlich
in diese Einrichtung kommen?
Ich bin eigentlich in jeder Einrichtung ziemlich regelmäßig, Spanien sowieso. In Rumänien, da es ein bisschen weiter liegt und ein bisschen wilder und man nicht so leicht hinkommt, vielleicht 2-3 Mal im Jahr. Ich habe da totalen Einblick in diese Vorgänge. Ich werde auch damit, und das will ich auch nicht anders haben, jeden Tag im Grunde genommen konfrontiert in der Verwaltung, in der Gestaltung der Programme etc. Also das ist ein Teil meines täglichen Tagesablaufes geworden.
Peter Maffay heute zu Gast im HR1 Talk. Der HR1 Talk heute mit Peter Maffay. Mein Name ist Klaus Reichert. Schönen guten Tag, Herr Maffay. Schön, dass Sie bei uns sind. Tutzing oder Pojenza, wo sind Sie zu Hause?
In Tutzing ist eigentlich mein Mittelpunkt. Dort stehen die Studios, dort wird eigentlich gebastelt, initiiert, angeschoben. Ich bin natürlich auch nach wie vor in Spanien, regelmäßig sogar. Aber auch eben, wie gesagt, schon auch in Rumänien.
Tutzing hat Sie zum Ehrenbürger gemacht, aber man lässt Sie trotzdem in Ruhe. Es ist jetzt nicht so, dass man da erwarten würde, dass Sie zu den Festen kommen, den entsprechenden.
Nein, es ist eine wohltuende Normalität. Ich gehe einkaufen oder an die Tankstelle. Kein Mensch stört sich dran.
Seit wann gibt denn das Studio in Tutzing?
Seit 1982.
Ist es tatsächlich so, dass die Räume in den Studios eine eigene Akustik haben, dass man das hören kann oder jemand, der sich auskennt, dass er hören kann? Oder sind es die Menschen, die es machen? Natürlich der Künstler, aber auch
beides
der Produzent.
Natürlich. Aber ein Studio braucht eine gewisse Akustik. Das kennen Sie ja von den Studios hier.
Klar.
Und die muss ausgelegt sein oder sollte ausgelegt sein auf die Bedürfnisse, die man als Musiker hat. Allerdings, die Technologie hat sich natürlich immens entwickelt und man kann heute im Grunde genommen fast in jedem Raum relativ gute Aufnahmen machen.
Was ich sehr schön finde, ist übrigens, ich habe einen Kopfhörer jetzt auf, während wir hier miteinander sprechen, aber ja. Sie hören das nicht, aber Ihre Lederjacke, und das ist ja auch so ein Markenzeichen von Ihnen, lassen Sie sie an, gibt die ganze Zeit. Nein, das ist ja, die ganze Zeit hört man das. Das ist ja auch etwas, was mit Peter Maffay verbunden wird. Na, jetzt ziehen Sie sie aus, okay, den Rest der Sendung wird man es nicht mehr hören, aber jetzt hat man die ganze Zeit, hat man so dieses Knautschen des Leders gehört. Jetzt spielen wir einen Song aus dem Jahr 85. Peter Maffay, Sonne in der Nacht.
Sonne in der Nacht.
Wir haben über Tutzing und Pojenza gesprochen. Peter Maffay ist heute mein Gast im HR1-Talk. Herr Maffay, Sie haben ein gutes Händchen für schöne Orte. Was haben Sie eigentlich für Erinnerungen an Bad Soden im Taunus?
Gute. Ein kleines Reihenhaus, Freunde, mit denen ich immer noch sehr regen Kontakt habe, die Familie Jäger. Ganz zauberhafte Leute, mit denen ich zum Teil auch in Kanada gelebt habe. Ich habe mal 20 Jahre lang in Kanada gelebt. Eigentlich wirklich sehr gute, weil man aus Bad Soden sehr schnell nach Frankfurt rein und auch wieder raus konnte. Ich habe mich da draußen ganz wohl gefühlt.
Wie hat Sie es damals nach Bad Soden verschlagen eigentlich?
Meine damalige Ehefrau Chris kam aus Frankfurt. Die war ein richtiges Frankfurter Mädel.
Gut, aber es gab in Bad Soden, da gab es dann kein Studio, sondern das hat dann...
Da haben wir gewohnt und auch nicht sehr lange. Und dann ging es eigentlich von dort dann nach Bayern.
Mir ist noch was eingefallen. Wir haben ja eben über das Studio schon gesprochen. Heutzutage ist es ja so, dass viele, die Musik produzieren, das am Laptop machen. Das heißt, die brauchen gar kein Studio mehr. Das ist aber für die Art Musik, die Sie machen, ist das undenkbar.
Diese Möglichkeiten, die beziehen wir natürlich in unsere Arbeitsvorgänge schon mit an, aber es ist schwer vorstellbar, auf einem Laptop das Schlagzeug von Bertram Engel aufzunehmen. Ja? Da würde der Laptop schlapp machen, der kann das nicht. Ja? Dazu braucht man Mikrofonierungen, dafür einen gewissen Raum und so weiter. Wir spielen live. Also die Jungs kommen zusammen und dann nehmen wir uns die Titel vor, die wir einspielen wollen und proben die wie eine Schülerband in irgendeiner Garage. Der Vorgang ist eigentlich immer noch genau der gleiche. Und wenn wir das Gefühl haben, dass es gut von der Hand geht, dann nehmen wir das auf.
Ihr Sohn ist mittlerweile 16 Jahre alt oder 17. Was hört denn der eigentlich für Musik?
Jahres wächst zum Teil in Spanien auf und ist dort konfrontiert mit Latino-Musik. Wir übersehen manchmal ein wenig, dass es zum Beispiel alleine in der lateinamerikanischen Welt eine enorme Musikkultur gibt, ja, die völlig anders klingt und anders geartet ist. Und das ist eigentlich die Musik, die er hauptsächlich hört.
Wird er mal in Ihre Fußstapfen treten? Hat er vor, tatsächlich Profimusiker zu werden?
Ob das so weit geht, weiß ich nicht. Aber er hat eine Band, er spielt, er betreibt das sogar mit einem gewissen Ernst und mit einer Stetigkeit, könnte ich mir gut vorstellen. Er ist manchmal auch mit mir zusammen im Studio und verfolgt die Vorgänge und macht da auch mit. Und es wird eigentlich immer besser.
Herr Maffay, wenn Sie heute 20 wären, was für eine Art Musik würden Sie dann machen?
Wenn ich derselbe Typ wäre, dann hätte ich die gleiche DNA. Und wenn die DNA unverändert wäre, dann würde ich wahrscheinlich ähnliche Musik machen wie jetzt.
Das heißt, Sie würden wirklich Live-Musik machen, mit den Musikern zusammenzukommen. Wenn Sie eine CD produzieren, wie viel Zeit brauchen Sie dafür? Wie lange sind Sie dann mit den Musikern tatsächlich zusammen? Wie lange ist man im Studio?
Um eine CD, ein Album zu konzipieren und es dann auch im Kasten zu haben, vergeht zuweilen 1,5 bis 2 Jahre.
Sie arbeiten seit vielen Jahren mit den gleichen Leuten zusammen. Woher kommt diese Treue zum Team?
Das sind alles Leute, die eine hohe Qualifikation haben als Musiker, sehr kompetent sind. Das ist zunächst einmal ausschlaggebend, aber dann kommt es hinzu, wie verzahnt man sich menschlich, wie funktioniert das Zusammenleben. Es ist ja nicht nur Musik machen, sondern es ist Zusammenleben.
Es gibt natürlich auch ein paar Leute im Team und über einen reden wir gleich, die neu sind, die noch nicht so lange dabei sind. Über Johannes Oerding würde ich gerne gleich mit Ihnen sprechen.
Sehr gerne.
Was er mit Peter Maffay zu tun hat, das sagen wir Ihnen gleich. Hier ist der H1 Talk mit Peter Maffay. Johannes Oerding hat Texte für die neue CD geschrieben. Sie heißt Jetzt. Und ja, ich kann ein paar Songs nennen, die er geschrieben hat. 1000 Wege, Jetzt, Morgen, Das ist gut, Größer als wir, Alles von mir und Für immer jung. Alle Songs des neuen Albums, an denen Johannes Oerding mitgearbeitet hat. Wie muss ein Text sein, Herr Maffay, damit Sie sagen, den nehme ich?
Zunächst einmal, wenn wir an ein Album rangehen und ich mit irgendjemandem zusammenkomme, der textet, geht es um die Frage, welches Thema. Das heißt, ich werde eigentlich dann ausgequetscht und dann sagt Johannes, sag mal, wo soll es entlang gehen? Ich habe hier eine Komposition, was hast du dir dabei gedacht? Ich schreibe mir eigentlich im Lauf der Monate in Prosa irgendwo in meine Bücher, die ich dafür habe, rein, was mir vorschwebt zu den einzelnen Songs. Das habe ich ausgepackt, habe gesagt, Johannes, zu morgen würde ich gerne Folgendes zuordnen. Wie soll das Album heißen? Ich habe gesagt, die Vergangenheit haben wir oft genug durchgekaut, das ist erledigt, die Zukunft, die kennen wir nicht, wir sind keine guten Kaffeesatzleser, lass uns über jetzt sprechen. Alles klar. Dann hat er sich an die Arbeit gemacht, er hat einen Partner, Benny Dernhoff, und mit dem zusammen sind die Texte entstanden. Und bei Johannes ist es sehr, sehr außergewöhnlich im Vergleich zu anderen. Er ist selber Musiker. Er schreibt Texte so, dass man sie wirklich gut singen kann, weil er das alles ausprobiert, bevor er es irgendwo
macht. Er ist ja selber auch Sänger.
Und wie?
Klar. Wir haben Johannes Oerding angerufen, Herr Maffay, und ihn gebeten, mal ein bisschen was über Sie und die Zusammenarbeit zu erzählen.
Okay.
Und das hat er gesagt.
Also Peter kennenzulernen war, glaube ich, eins der Highlights sowohl auf künstlerischer Ebene als aber auch menschlicher Ebene der letzten Jahre. Da steht jemand, der seit 50 Jahren auf der Bühne steht und wirklich nach wie vor so ein Funkeln in den Augen hat, eine Leidenschaft irgendwie für die Kunst und für seine Musik. Das kann man sich wirklich als jüngerer Künstler auch mitnehmen und da noch viel, viel lernen. Und ich glaube, was Peter und mich auch noch verbindet, ist ja, dass auch so ein bisschen Qualität von Qual kommt. Also wir sind beide auch bereit dafür, wirklich auch hart und viel zu arbeiten, dass eben am Ende das rauskommt, wo dann auch unser Name draufsteht. Und ein großes Kompliment möchte ich Peter noch machen, denn er hat irgendwie für mich nicht die Bodenhaftung verloren. Ganz im Gegenteil, er macht auf der Bühne Platz und stellt sich so ein bisschen an die Seite und lässt wirklich auch andere Künstler und auch gerade junge Künstler ihr Ding machen und hebt sie somit ein bisschen auch quasi ins Spotlight. Und das ist eine ganz, ganz große Gabe und vor allen Dingen auch eine Geste, so offenherzig da eben auch andere Leute zu unterstützen. Peter Maffay, Hut ab.
Da höre ich sehr viel Zuneigung, da höre ich sehr viel Hochachtung, da höre ich sehr viel Respekt. Und das haben Sie, glaube ich, eben auch schon an der einen oder anderen Stelle gesagt, Sie müssen auch einen persönlichen, privaten Draht zu den Leuten haben,
unbedingt,
mit denen Sie arbeiten.
Ja.
Ohne das geht's nicht.
Ohne das geht es nicht. Mir ist es lieber, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die in ihrer Kompetenz eher durchschnittlich sind, aber menschlich weit vorne liegen, weil das macht sehr, sehr viel Wett. Ja. Also Fleiß und Disziplin und die Bereitschaft, sich, wie Johannes sagt, ein bisschen auch zu quälen, das ist meiner Ansicht nach fast ausschlaggebend.
Wir spielen jetzt einen der gemeinsamen Songs. Wir spielen jetzt den Titelsong des Albums.
Gerne.
Worum geht es in dem Song?
Darum, dass die Vergangenheit erledigt ist und dass die Konzentration auf den Dingen liegt, die uns jetzt umgeben.
Hier kommt Peter Maffay mit Jetzt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat meinen heutigen Gast in den höchsten Tönen gelobt und zu seinem 70. Geburtstag Grüße rübergeschickt. Peter Maffay ist heute bei uns im HR1 Talk. Hallo, Herr Maffay.
Hallo.
Herr Maffay, was bedeutet die Zahl 70 für Sie?
Also ich mache mir über die 70 nicht so viele Gedanken, wie man vielleicht vermuten könnte. Die 50 ist da schon spannender. 50 Jahre lang in diesem Musikzirkus dabei zu sein.
Wenn Sie an Ihren ersten Auftritt in der ZDF-Hitparade zurückdenken, und das ist mittlerweile 50 Jahre her, das ist eine lange Zeit, die vergangen ist, oder kommt es Ihnen dann doch eher kurz vor, dass Sie sagen, gestern Abend bin ich nach der ZDF-Hitparade ins Bett gegangen und heute bin ich im HR1 Talk?
Ein bisschen ist es so. Es gibt erstaunlicherweise sehr viele Begebenheiten, Vorkommnisse, die enorm nahe liegen, an die man sich sehr deutlich erinnern. Und dann erscheint diese 50-jährige Reise doch ziemlich rasant gewesen zu sein.
Viele, die damals mit Ihnen in der Hitparade dabei waren, leben heute nicht mehr. Dieter Thomas Heck, Chris Roberts, Roy Black, Costa Cordalis, um mal ein paar Namen zu nennen. Wird einem da manchmal ein bisschen mulmig?
Mir ist klar, dass wir alle diesen Weg gehen und mich hat es noch nicht erwischt.
Mit 70 wird der Horizont dann aber doch sichtbarer, als er das mit 60 oder 50 war.
Das Zeitfenster dahin wird kleiner.
Peter Maffay ist heute zu Gast im HR1 Talk. Der HR1 Talk heute mit einem der größten deutschen Rockstars, mit Peter Maffay. Sie und Udo Lindenberg sind der deutschen Sprache immer treu geblieben, Herr Maffay. Ja. Es gab aber mal eine Version von Du auf Englisch. Also ich habe ein bisschen recherchiert. Man findet sie auch bei YouTube. Da gibt es eine Version.
Ich habe die gestern in der Hand gehalten.
Ja, also wie kam es damals dazu, dass Sie gesagt haben, ich nehme das Lied auf Englisch nochmal auf?
Ich habe das nicht entschieden. Das war kein Zeitpunkt, an dem ich solche Entscheidungen überhaupt treffen konnte.
Es gibt aber zum Beispiel bei Herbert Grönemeyer, der mal ein Album auf Englisch aufgenommen hat, mit dem er dann in Kanada versucht hat, zunächst mal irgendwie Fuß zu fassen. Auch Westernhagen hat in New York Platten aufgenommen und so weiter. Wäre das für Sie noch eine Option, den Versuch auch nochmal tatsächlich dann international in englischer Sprache die Karriere zu forcieren?
Also mein Publikum ist ein deutsches Publikum, versteht mich am besten und ich finde eigentlich hier statt. Und Ihre Frage war ja auch, gab es irgendwann mal einen Ansatz zu expandieren? Den gab es, aber ich habe ihn ziemlich schnell aufgegeben, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte, diese ganze Rutsche, die wir in Deutschland gemacht haben, die mir auch nicht leid tut, sondern ganz im Gegenteil, die ich gerne gemacht habe, irgendwo noch einmal zu machen. Und ich habe dann auch festgestellt, dass dieser amerikanische Kontinent nicht mein Kontinent ist, nicht meine Welt ist. Ich bin Europäer und deswegen bin ich dann aus Kanada auch wieder zurück nach Europa gekommen. Und damit habe ich dann auch diesen Ausflug begraben, sozusagen.
Der HR1-Fragebogen, der ist auf jeden Fall auf Deutsch. Peter Maffay, jeder unserer Gäste bekommt diese Fragen gestellt. Kurze Antwort, wenn es geht. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr, Herr Maffay.
2 Euro.
Meine schönste Reise war?
Meine schönste Reise war Australien.
Stolz bin ich darauf.
Meine beiden Kinder.
Mein Lieblingsessen ist?
Ein gutes Brot.
Ich hasse es, wenn?
Leute lügen.
Glück bedeutet für mich?
Harmonie.
Ich höre im Radio gerne?
AC/DC.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass man Geduld haben muss.
Bereut habe ich?
Manche Kurven.
Unterschätzt wird an mir?
Das müssen andere beurteilen.
Ich möchte mal gerne einen Abend verbringen mit?
Im Augenblick mit meiner Lebensgefährtin. Ich bin ziemlich viel unterwegs.
Der Glaube?
Ist ein Leuchtturm.
Ich habe Angst vor?
Krankheit.
Treue?
Das ist ein wichtiger Lebensfaktor.
Mein Lieblingsfilm ist?
Das Duell.
Ich muss mich unbedingt noch bedanken bei?
Beim lieben Gott.
Überrascht es Sie manchmal, dass nach so langer Zeit immer noch so viele Leute Peter Maffay-Fans sind und sagen, ja, diese Musik gefällt mir, ich möchte die weiterhören?
Ja. Aber es freut mich natürlich und es beflügelt mich. Ich habe nichts anderes gelernt, deswegen gibt es auch nicht viele Alternativen. Und die Aussicht, dass es so eine Zeit lang noch weitergehen kann, besteht durchaus.
Den Beruf, den Sie mal gelernt haben, den gibt es nicht mehr. Ne? Sie haben irgendwas im Druckbereich. Ne?
Ganz genau.
Den gibt es nicht mehr.
Also ich glaube, dass es ihn nicht mehr gibt.
Was es auf jeden Fall gibt, ist das neue Album. Und daraus spielen wir jetzt den nächsten Song. Hier kommt Peter Maffay mit Größer als wir.
Größer als wir. Du bist größer als die Zeit. Größer als alles hier. Größer als wir.
Peter Maffay ist heute im HR1-Studio. Herr Maffay, Sie haben eine Körperspannung wie ein gut trainierter 40-Jähriger.
Das funktioniert eigentlich ganz gut.
Wie schaffen Sie es, mit 70 Jahren dann tatsächlich noch so fit zu sein?
Also zunächst einmal nehme ich mal an, dass es einige Voraussetzungen gibt, für die ich nichts kann. Da müsste ich jetzt Zwiesprache mit meiner Mutter und mit meinem Vater halten. Also Genetik. Ich mache aber gerne Sport. Das ist aber auch nur so ein Teil der Wahrheit, denn die eigentliche Wahrheit, glaube ich, liegt daran, dass ich mit jungen Leuten zu tun habe und mit Leuten, die sich bewegen und die agil sind, unbeschwert sind. Und ich kann mir da jeden Tag so eine kleine Scheibe abschneiden und ich glaube, das ist es.
Die Lederjacke tragen Sie auch noch. Ganz am Anfang Ihrer Karriere kennt man Sie mehr so mit so glänzenden Hemden und mit Föhnfrisur. Wann haben Sie sich die erste Lederjacke gekauft?
Die habe ich geschenkt bekommen, da war ich 18. Ich habe neulich mit meinem Sohn drüber gesprochen, weil er mir dann beichtete, dass er jetzt 4 Lederjacken hat. Da habe ich gesagt, du bist 16, hast 4. Ich hatte damals mit 18 eine. Die Zeiten ändern sich.
Also auf jeden Fall die Lederjacke, der bleiben Sie auch treu. Ein anderes, ich will nicht sagen Klischee, aber es ist natürlich schon etwas, was der Rockmusik zugeordnet wird und bei Ihnen ja auch schon vermehrt stattgefunden hat. Die Harley, gibt es die eigentlich noch?
Ja, klar.
Ja?
Na klar.
Fahren Sie die auch noch? Ja, also ich habe ein T-Shirt, Harley Davidson, aber ich kenne viele, die T-Shirts mit Harley Davidson haben und
nee, ich fahre, ich fahre, aber es ist eine neue Leidenschaft entstanden und der fröhne ich eigentlich viel mehr. Ich fahre enorm gern Mountainbike.
Wann und wie kam es zu diesem Umdenken?
Ich habe gemerkt, dass man einfach, wir sprechen über Fitness, auf dem Motorrad zu sitzen, macht nicht unbedingt fit, es sei denn, man macht das sehr exzessiv, dann schon. Und Fahrradfahren ist einfach total geil. Also ich bin dann alleine draußen irgendwo in der Natur und bewege mich. Es bedarf einer hohen Geschicklichkeit, wenn man im Gelände mit einem E-Bike rum.
Also E-Bike, dann doch E-Bike.
Was verstehe ich da unter
diesem Unterton? Ich habe beim Mountainbike dachte ich mir, na geht, rauf und runter, also Moment. Man muss auch um raufkommen. Aber E-Bike ist ja etwas, wo ich sage, ja.
Nein.
Also ich will es jetzt nicht abtun, aber
das ist schon ein Unterschied. Das spricht aber so eine gewisse kleine Unkenntnis aus dieser
Äußerung. Okay, gut, dann belehren Sie mich.
Mit dem E-Bike kann man weiter, steiler, schneller. Man kann sehr viel mehr machen. Ja. Und man muss genauso treten, mindestens genauso.
Legendär auch, Herr Maffay, natürlich bei Ihnen die Tattoos. Das erste Tattoo, habe ich gelesen, war ein Rabe. Mhm. Wann war das?
96.
Warum haben Sie damit angefangen?
Das ist ein indianisches Symbol. Der Indianer an der Westküste Kanadas. Und der Rabe wird geschätzt für seine Qualität als Wanderer zwischen den Welten. Im Übrigen nicht nur in dieser Mythologie, sondern in anderen auch. Die Germanen hatten das auch. Also Odin hatte 2. Und diese beiden Raben, die konnten in die Welt der Lebenden fliegen und ihm davon berichten. Rock'n'Roll ist auch ein bisschen so eine Wanderung auf schmalem Grat.
Nun haben Sie 1996 relativ spät angefangen mit den Tätowierungen. Wie wäre das jetzt, wenn Ihr Sohn, der ist 16, kommen würde, der Jahres würde sagen, Papa, hab hier ein schönes Motiv, mache ich mir auf die Schulter.
Also wenn er diese Entscheidung für sich treffe, würde ich sagen, ich habe mir die Freiheit damals auch rausgenommen. Ich habe ihm aber erklärt, dass Tattoos viel, viel mehr Sinn machen, wenn sie eine bestimmte Bedeutung haben, einen Bezug, auf den man immer reflektieren kann. Ich würde mir nie etwas stechen lassen, was nicht irgendwo einen tieferen Sinn für mich ergibt. Und deswegen meine Tattoos, die kann ich alle erklären. Ich kann sagen, warum es die gibt.
Peter Maffay, heute zu Gast im HR1 Talk. Peter Maffay ist heute im HR1 Studio. Mein Name ist Klaus Reichert. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Maffay. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Interessieren Sie sich für das, was in den Charts außer Ihrer Platte noch passiert?
Ja, das tut es natürlich. Ich verfolge, was da angesagt ist. Das ändert aber nichts an unserer Entscheidung, so zu musizieren, wie wir uns verstehen. Ich bin da auch nicht der Einzige, der so denkt. Da gibt es Gott sei Dank noch andere.
Was ist Ihnen lieber, Herr Maffay, dass die Leute das Album kaufen oder bei Spotify oder iTunes anhören?
Beides, aber ich glaube, mein Publikum ändert sein Verhalten nicht so schnell, wie das draußen tatsächlich abläuft. Ja. Also ich bin ja ziemlich viel unterwegs im Augenblick und kriege deswegen auch gut mit, was sich da draußen abspielt. Mein Publikum nimmt gerne so eine CD in die Hand und stellt sie irgendwo in einen Schrank. Und auf dieser CD ist auch ziemlich viel enthalten, was das Album abrundet. Ich habe früher gerne Schallplatten gesammelt, weil sie groß waren und bebildert und da viele Informationen drauf waren. Man konnte also sozusagen auch zwischen den Zeilen lesen. Das waren immer kleine Kunstwerke. Ich freue mich natürlich, wenn unser Album gestreamt wird. Wenn man die Kirche im Dorf lässt, dann stellt man fest, dass wir einen sehr hohen Anteil haptischen Publikums haben, ja, die gerne so ein Ding wirklich in der Hand halten.
Also hier, wir im Radio haben es natürlich am liebsten, wenn die Leute die Songs bei uns hören. In der nächsten halben Stunde spielen wir noch einen Song aus dem neuen Album. Jetzt spielen wir erstmal einen ihrer großen Hits und es war Sommer aus dem Jahr 1976. Oh. Den Song spielen Sie nach wie vor live.
Ja, wir haben MTV Unplugged gemacht vor 2 Jahren und haben dieses Lied zum Besten gegeben. Mit einem kleinen Schmunzeln. Das ist angebracht bei diesen alten Schinken. Ich spiele den Song wirklich gerne. Es ist ein gutes Lied und es macht einfach Spaß, die Leute dabei zu beobachten, wie sie reagieren.
Und es war Sommer. Hier kommt die Nummer aus dem Jahr 1976. Peter Maffay. Hey,
es war Sommer, das allererste Mal. Und als ein Mann sah ich die Sonne aufgehen. Und es war Sommer. Es war Sommer.
Hier ist der H1 Talk, heute mit Peter Maffay. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass Sie kurz mal in Hessen gelebt haben, Herr Maffay. Es gibt noch einen anderen Draht, den Sie nach Hessen hatten. Einer Ihrer besten Freunde und großen Förderer war Fritz Rau.
Fritz Rau.
Ne, Fritz Rau war einer der wichtigsten Konzertveranstalter hier in Deutschland. Er ist 2013 gestorben. Fritz Rau hat sie alle auf die Bühne geholt. Die Rolling Stones, Madonna, Udo Lindenberg und eben auch Peter Maffay. Fehlt er Ihnen manchmal?
Absolut. Er ist im Grunde genommen in vielen Situationen anwesend. Fritz war ein Denkmal.
Warum war Fritz Rau so ein wichtiger Mensch?
Weil er fachlich enorm kompetent war, weil er menschlich ein großartiger Partner war. Fritzens Haltung war die, zuerst der Künstler und dann der Rest. Es gibt viele andere Promoter, die sich selber zunächst einmal im Vordergrund sehen und dann den Rest sehen. Er hat mich einmal abgewiesen, als ich das erste Mal zu ihm kam und sagte, Fritz, könntest du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen? Hat er gesagt, du bist noch zu früh, du musst da noch ein bisschen üben. Und das haben wir dann gemacht und dann kam ich ein zweites Mal und sagte, okay, jetzt versuchen wir es. Und aus diesen Begegnungen ist eine enorm schöne Freundschaft entstanden.
Er hat auch was unglaublich Lässiges gehabt. Also ich kann mich erinnern, es gab mal hier in Hessen ein großes Open-Air-Konzert, das er veranstaltet hat. Und da kam eine Limousine angefahren, ausgestiegen sind zwei ältere Herren, beide mit einer grauen Strickjacke an. Der eine war Fritz Rau, der andere war Joe Cocker.
Ich habe ihn erlebt, wenn er seine Mannschaft zur Raison gerufen hat. Das ging dann richtig zur Sache. Im nächsten Atemzug hat er den auf die Schulter geklopft und hat gesagt, okay, jetzt gehen wir ein Bier trinken. Oder eine Meterwurst essen. Hier in Frankfurt konnte man das sehr gut. Und dann saßen wir friedlich zusammen. Fritz war ein Vater für viele.
Sind Sie auch ein Mentor? Also mit Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung könnten Sie Leuten im Musikgeschäft doch auch werden.
Das will ich nicht. Ich glaube, das kann nicht mein Ziel sein. Ich glaube, jeder hat eine ganz individuelle Entwicklung vor sich und muss die gestalten nach seinen Parametern, die sich einstellen. Und die sind unterschiedlich zu meinen. Ja. Was ich machen kann, ist, wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt, die zu äußern. Und ob jemand damit dann etwas anfangen will oder nicht, dann das bleibt ihm überlassen.
Auf der anderen Seite haben Sie ja zum einen die Leute, mit denen Sie sehr lange zusammenarbeiten, schon in Ihrer Band, aber Sie haben auch immer wieder jüngere Leute dabei. Ja. Also siehe jetzt auch Johannes Oerding.
Ja, das passiert sehr oft sogar. Allein das Gefälle in unserer Band ist recht groß. Da sind zwei Generationen da.
Aber Sie sind schon der Chef im Ring, ne?
Es kann nicht anders sein. Wenn es irgendwo eine Pattsituation gibt, dann sagt jeder, wo gehen wir jetzt, links oder rechts? Und dann liegt es schon ein bisschen an mir, das zu bestimmen. Es gibt jetzt einen Gitarristen, der heißt J.B. Myers, der kommt von Common Linnets, ein sehr, sehr außergewöhnlicher.
Der wird auch mit auf Tour gehen dann.
Ganz genau, der produziert das Album mit. Deswegen klingt das auch anders. Der kam, das ist ein Punk, ein intellektueller Punk. J.B. ist ein phänomenaler Typ. Er schreibt eine Partitur, ohne ein Instrument in die Hand zu nehmen. Das können ganz wenige Leute noch. Und gleichzeitig, wenn man ihn auf der Bühne sieht, wie er spielt, dann sagt man, wie geht das? Das ist immer eine Bereicherung. Ja. Und von diesen Begegnungen lebt man eigentlich. Ich auch natürlich.
Peter Maffay heute zu Gast im HR1 Talk. Hier ist HR1. Peter Maffay ist heute bei uns. 2020 geht es auf Jubiläumstour. HR1 präsentiert das Konzert am 18. März in der Festhalle in Frankfurt. Herr Maffay, die Festhalle, sowas wie Ihr Wohnzimmer mittlerweile, wie oft haben Sie da gespielt?
Viel. Wir sprachen vorher von Fritz Rau, als wir Zabaluga das erste Mal auf die Bühne brachten, geschah das in der Festhalle. Die haben wir dann, ich glaube, 17 Mal hintereinander gespielt, zweimal pro Tag. Wohnzimmer ist sicherlich ein bisschen übertrieben, aber ich bin da sehr gerne.
Stimmt es eigentlich, dass Sie das Bühnenbild von 1996 dabei haben werden im nächsten Jahr? Eine riesige Gitarre, über die Sie dann mit der Harley brettern oder mit dem Mountainbike? Mit dem E-Bike.
Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich wird es nur bei der Gitarre bleiben. Aber das war eine schöne Produktion. Und die liegt jetzt so weit zurück, dass wir gedacht haben, diejenigen, die damals es gern gesehen haben, sehen das wieder gerne. Und diejenigen, die nicht dabei waren, die erleben das zum ersten Mal.
Wen nehmen Sie mit auf Tour? Bei Johannes Oerding haben wir schon gesprochen. Dann JB, ne? Gibt es noch Leute? Im Team?
Nein, die Band ist die sie immer war. Im Grunde genommen mehr die Musikerriege aus vergangener Zeit.
Gibt es ein Ritual, bevor Sie auf die Bühne gehen, dass alle irgendwie nochmal zusammenstehen im Kreis? Oder irgendwie sowas?
Ja, wir klopfen uns dann schon auf die Schulter und machen uns Mut. Jeder versucht da in irgendeiner Form sich locker zu machen, das gibt es ja.
Wir haben hier ein Ritual in der Sendung. Wir bekommen von unseren Gästen immer am Ende der Sendung eine Lebensweisheit. Darf auch gerne ein Reim sein. Was bekommen wir von Ihnen, Herr Maffay?
Es klingt sehr platt, aber ich halte mir das immer vor. Ein neuer Tag ist ein neues Glück.
Peter Maffay, heute zu Gast in HR1. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Maffay. Alles Gute.
Danke, hat mir Spaß gemacht.
Und hier kommt noch ein Song aus dem neuen Album von Peter Maffay. Jetzt heißt das Album und hier kommt daraus Für immer jung.
HR1, genau meins.